Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Wir machen, wie wir es eben schon gehört haben, heute weiter in der Themenstaffel Kultur und Glaube. Wir hatten diese Themenstaffel vor 2 Wochen in der Church Zone angefangen. Es geht darum, wie wir heute im Jahr 2025 in unserer Gesellschaft und Kultur leben können und an Jesus glauben können, wie wir seinem Beispiel folgen können. Denn, und das wirst du vermutlich auch schon immer wieder mal gespürt haben, wenn du überzeugt deinen Glauben im Alltag lebst, wirst du in unserer Kultur vielleicht nicht massiv, aber Druck empfinden, wirst Druck gegenüber dem Glauben spüren und vermutlich wirst du dich immer wieder mal fragen, oh, darf ich diese oder diese Sache vom Glauben überhaupt noch sagen? Darf man das so öffentlich sagen zum Beispiel? Oder werde ich damit Anstoß anregen? Es geht also darum, wie wir in einer Gesellschaft als Christen leben können, die mehrheitlich sich vom christlichen Glauben nach und nach verabschiedet und wie man da in so einer Kultur Glaube und auch die damit verbundenen Werte leben kann. Vor 2 Wochen haben wir zum Start der Themenstaffel uns zunächst mal angeschaut, wo wir denn in der Kultur und Gesellschaft im Jahr 2025 leben. Und das ist das auch, was die Ali eben quasi gesagt hat. Hört euch das unbedingt an, kann ich auch empfehlen. Ich fasse es ganz kurz zusammen und mache euch hoffentlich Lust, für alle die nicht dabei waren, vor 2 Wochen das als Podcast nachzuhören. Also das Erste, wir haben nämlich festgestellt, wir leben in einer postchristlichen oder nachchristlichen Gesellschaft. Wir sehen das daran, dass spätestens seit 2023 mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland nicht mehr zu einer Kirche oder zu einer Religionsgemeinschaft gehört, Tendenz steigend. Außerdem glauben immer mehr Menschen weder an Gott als eine Person noch an irgendeine höhere, größere Kraft, Energie oder irgendwie sowas, was sie mit dem Wort Gott verbinden würden. Und das ist ganz, ganz wichtig dabei, die Menschen vermissen nichts. Obwohl es so ist. Sie vermissen nichts, sie haben gar keinen Wunsch oder Bedürfnis, dass es irgendwie ein Gott oder sowas Ähnliches oder ein höheres Wesen geben könnte. Und damit entfernt sich unsere Gesellschaft nicht nur vom christlichen Glauben, sondern auch von den christlichen Werten. Das heißt, wenn die Werte und Normen in den letzten Jahrhunderten vom christlichen Glauben geprägt war, also zum Beispiel Nächstenliebe, Wert des Lebens überhaupt, Respekt vor dem anderen, Hilfsbereitschaft, Schutz für Schwache und für Außenseiter. Alles das hat Jesus vor 2000 Jahren eingeführt und im Römischen Reich und seitdem prägt es unsere Gesellschaft bis in die letzten Jahrzehnte hinein. Aber wenn sich unsere Gesellschaft immer mehr vom christlichen Glauben entfernt, dann gehen uns auch diese christlichen Werte verloren. Das ist das Erste, was wir festgestellt haben. Das Zweite, was wir festgestellt haben, unsere Kultur ist maßgeblich von der Philosophie der Dekonstruktion von Jacques Derrida, die er in den 1960er Jahren entwickelt hat, geprägt. Und diese Philosophie lehrt und ermutigt dazu, alle Werte und Vorstellungen, Regeln, Weltanschauungen, Mindsets, Wahrheiten und so weiter in alle Einzelteile zu zerlegen und so zusammenzubauen, also wieder zu dekonstruieren, wie man das selber meint. Und so kann jeder für sich selbst seine Werte, seine Wahrheit, seine Mindsets selber zusammenstellen. Das heißt aber auch, und das war die Idee von Jacques Derrida, dass es seitdem keine allgemeingültigen Werte, Normen und Wahrheiten mehr gibt. Jeder darf und soll so das sehen, wie er das will. Und dieses Denken prägt unsere Gesellschaft mehr, als wir das vermutlich bewusst wissen. Jede und jeder kann in unserer Gesellschaft seinen Glauben, seine Wahrheit, seine Identität, sein Geschlecht, die Weltsicht, die Werte, die Normen, alles selbst festlegen. Und alles das kann bei ihm letztendlich auch irgendwie fluide sein. Also das kann heute so und morgen ein bisschen anders sein, je nachdem, wie er sich fühlt. Was sich im ersten Moment erstmal so ein bisschen wie Freiheit anfühlt und als Befreiung des Althergebrachten war das von Jacques Derrida auch gedacht, ja, wird in unserer Gesellschaft 2025 diese Sichtweise, diese Philosophie immer mehr zu einem Problem. Denn wenn jeder seine Wahrheit und seine Weltsicht hat, dann entstehen Sichtweisen und Einstellungen, die sich widersprechen, ja, die sich gegenseitig ausschließen. Und deswegen polarisiert sich unsere Gesellschaft immer mehr. Menschen verstehen sich nicht mehr und feinden sich immer mehr an. Wir haben das in der Corona-Zeit gesehen oder auch jetzt bei dem Ukraine-Krieg. Ja, der Putin hat eine völlig andere Wahrheit wie der Westen und daraus resultierende Krieg, den kann keiner mehr stoppen. Oder also sozusagen der Meister der Dekonstruktion ist Donald Trump. Ja? Er zerlegt alles, Gesetze, Kultur, Wissenschaft, Weltanschauung, Philosophie, Glaube. Die ganze Weltordnung zerlegt er und baut sie so zusammen, wie er das haben will. Und dann ist das seine Wahrheit. Und wenn wir diese Dekonstruktion dann zusammennehmen, mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass die Gesellschaft sich immer mehr vom christlichen Glauben und von den Werten entfernt, dann ist es nicht verwunderlich, dass der menschliche Umgang miteinander immer roher wird. Überall gibt es Hass und Hetze, man geht immer rücksichtsloser miteinander um, jeder meint im Recht zu sein, er muss das auch lautstark dann auch verkünden, ja? Keiner weiß, was wirklich wahr ist, was die Lüge ist und jeder denkt irgendwie nur noch an sich. Und dann hatten wir vor 2 Wochen darüber nachgedacht, wie wir in so einer schlimmen Zeit, und diese schlimme Zeit, dieses Wort haben wir von dem Paulus aus dem Römischen Reich, der hat nämlich damals seine Zeit so betitelt oder beschrieben, also wie man in so einer schlimmen Zeit weise und bedacht und aufmerksam leben kann. Denn es gibt auch in solchen schlimmen Zeiten Momente, wo Gott etwas tun will, wo er uns brauchen möchte, um sein Licht, seine Sicherheit, seine Liebe, seine Geborgenheit Menschen weiterzugeben. Also alles das, was in unserer Kultur immer mehr irgendwie verloren geht. Und deswegen ist es in Zeiten, wie wir sie heute erleben, wichtiger denn je, dass wir uns fragen, was möchte Gott von uns, wie wir leben in unserer Kultur? Wie möchten er, dass wir reden sollen? Sollen wir den Menschen sagen? Ja, wie sollen wir mit den Menschen umgehen? Wie sollen wir auf sie reagieren? Dass wir also nicht damit anfangen, und das ist ja so die Tendenz, immer erstmal alles Schlechte zu kritisieren, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, konstruktiv natürlich im Kopf zu haben, so ist die Welt, aber dann konstruktiv zu sagen, okay, wie hat sich Gott das Leben gedacht, was sind überhaupt die Werte von ihm und warum brauchen wir ihn überhaupt? Soweit mal ganz, ganz kurz die Zusammenfassung vom letzten Mal und wie gesagt, kann man gerne in der ganzen Fülle und Länge als Podcast nachhören, entweder bei uns auf der Homepage oder auch bei Spotify oder anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Genau. Ich stelle mich trotzdem an der Stelle noch mal kurz vor, weil es vielleicht auch den einen oder anderen gibt, der den Podcast hört und noch nicht hier war. Mein Name ist Klaus Engelmohr, ich bin Pastor hier im Projekt X und wir machen das Ganze, damit Menschen, die irgendwie sich vom Glauben entfernt haben oder, also das, was ich eben beschrieben habe, ja, der Glaube ist irgendwie verloren gegangen, nochmal drüber nachdenken kann, vielleicht ist der Glaube, der christliche Glaube, anders verstanden, von einer anderen Perspektive gesehen, doch gut für mich. Und wir machen das, dass Menschen, die den Glauben an Jesus als eigenes erkannt haben und sagen, ich glaube daran, dass sie ermutigt werden, in dieser Welt, die ich eben beschrieben habe, einfach dran festzuhalten und Schritte nach vorne gehen zu können. Und ich hoffe, dass jeder, der heute hier ist und jeder, der den Podcast hört, ermutigt nachher nach Hause geht oder vielleicht auch zu Hause sitzt und dann ermutigt ist, wenn der Podcast zu Ende ist. Also nachdem wir vor 2 Wochen unsere Kultur beschrieben haben, geht es heute um Spannungsfelder, die zwischen Kultur und unserem Glauben entstehen. Und wir könnten jetzt klein alle Punkte anschauen, wo sich unser Glaube mit der heutigen Kultur reibt und wo es vielleicht sogar richtig kracht. Ja? Dort, wo die heutigen Menschen Dinge leben, die den Maßstäben und Werten von Jesus widersprechen. Wir wären dann ganz, ganz schnell bei so Themen wie Umgang mit Wahrheit und Lüge, Umgang mit Sexualität, mit Identität, mit Abtreibung, mit Sterbehilfe und so weiter. Und tatsächlich drehen sich viele Dokumentationen und Berichten in den Medien, die sich mit dem christlichen Glauben beschäftigen, die sich kritisch mit dem christlichen Glauben beschäftigen, genau um diese Themen. Ja? Vielleicht hast du in den letzten Wochen mal so eine Dokumentation oder mehrere gesehen. Da geht es dann oft um Freikirchen, die ultrakonservativ oder weltfremd oder potenziell gefährlich dargestellt werden. Die letzte, die viral gegangen ist, war ein Insta-Post der Tagesschau, die Profifußballer quasi kritisiert haben, die ihren Glauben an Jesus leben. Und in solchen Dokus geht es fast immer um einzelne ethische Themen, die man dann so fokussiert. Und wir könnten das jetzt auch so machen, wir können genauso vorgehen. Aus dem christlichen Standpunkt könnten wir uns verschiedene einzelne ethische Themen anschauen und die Spannungen beschreiben, die da zwischen den christlichen Werten und der Kultur ist. Aber ich glaube, das wäre nicht zielführend, weil das Thema viel größer ist als das. Es ist viel größer als einzelne ethische Themen. Die Spannung entsteht viel früher als dort, wo Christen vermeintlich konservative Werte leben. Und um das zu verstehen, schauen wir uns einen Abschnitt aus der sogenannten Apostelgeschichte an. Das ist der Bericht im Neuen Testament der christlichen Bibel, in dem erzählt wird, wie die ersten christlichen Kirchen und Gemeinden im Römischen Reich entstanden sind. als kleine Vorgeschichte. Irgendwann in den Jahren zwischen 30 und 40 nach Christus ist Jesus gestorben durch Hinrichtung am Kreuz. 3 Tage später erschien er völlig überraschend seinen Schülerinnen und Schülern. Er war auferstanden, aus dem Tod ins Leben zurückgekommen. Und in den folgenden 40 Tagen verbrachte er die Zeit mit seinen Schülern, mit seinen Jüngern. Und dann ist er in den Himmel gefahren. Und nur 10 Tage später erfüllte der Heilige Geist die Schülerinnen und Schüler von Jesus. Obwohl sie bis dahin völlig verunsichert waren, völlig verängstigt waren, wurden sie durch den Heiligen Geist plötzlich so begeistert, dass sie in aller Öffentlichkeit den Menschen von Jesus erzählt haben. Ja? Sie haben ihnen erklärt, wer Jesus ist, und sie haben eingeladen, hey komm, ihr könnt auch an diesen Jesus glauben. Das war übrigens das erste Pfingsten, das, was wir vor einer Woche hier in Deutschland als Pfingstsonntag und Pfingstmontag gefeiert haben, da haben wir daran gedacht. So entstand am ersten Pfingsten eine große christliche Gemeinde in Jerusalem. Mehrere tausend Menschen kamen zum Glauben an Jesus und trafen sich ab da regelmäßig als erste christliche Kirche, meistens im Tempel, aber auch immer wieder in den verschiedenen Häusern in der ganzen Stadt Jerusalem. Diese erste christliche Gemeinde oder Kirche war allerdings den jüdischen Priestern und geistlichen Führern ein Dorn im Auge. Und so wurden diese Christen immer mehr unter Druck gesetzt, bis eines Tages eine öffentliche Verfolgung der Christen begann, in der Christinnen und Christen verhaftet und teilweise auch hingerichtet wurden. Ausgelöst durch diese Verfolgung flohen viele der Christen aus Jerusalem in andere Städte, manche sogar bis nach Damaskus, ungefähr 300 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und in diesen Städten waren die Christen erst einmal sicher. Aber es brauchte nicht lange, bis die geistlichen Führer in Jerusalem mitbekamen, dass diese Christen in andere Städte geflohen waren. Also wurden Männer beauftragt, die Christen in diesen Städten aufzuspüren, gefangen zu nehmen und dann nach Jerusalem zu bringen, wo ihnen der Prozess gemacht wird. Einer dieser Männer hieß Saulus, ein gebildeter Jude mit römischer Staatsbürgerschaft. Und weil er von den Christen in Damaskus, also wie gesagt 300 Kilometer von Jerusalem in den Norden, gehört hatte, holte er sich eine offizielle Erlaubnis, mit einigen Männern zusammen dorthin nach Damaskus zu reisen, um die Christen, die dort leben, gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu bringen. Auf der Reise kurz vor Damaskus passiert allerdings etwas Unerwartetes, mit dem niemand gerechnet hatte, denn plötzlich umgab den Saulus ein blendendes Licht vom Himmel, er stürzte erschrocken zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Saulus, völlig erschrocken und perplex, fragt, wer bist du, Herr? Und da hört er eine Stimme, dieselbe Stimme, die sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und als das Licht dann verschwand und Paulus aufstand, konnte er nichts mehr sehen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich von seinen Begleitern in die Stadt bringen zu lassen. Dort kam er bei einem gewissen Judas unter. Er war so geschockt und so entsetzt und aufgewühlt durch das, was passiert war, dass er 3 Tage lang sich weigerte, etwas zu essen und zu trinken. Und genau hier beginnt der Abschnitt, um den es heute geht. Ich lese. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm. Ja, Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf, geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die verfolgt, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der obersten Priester hat und auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur. Ich habe diesen Mann als mein Werkzeug ausgewählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er leiden muss. Jetzt muss ich mal klicken, gell? Das habe ich vergessen. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell. Was hat dieser Bericht mit unserem Thema heute zu tun? Also, Hananias ist ein Mann, der an Jesus glaubt und seinem Beispiel folgt. Jesus ist sein Herr. Und dann redet Jesus, der Herr, in einer Vision zu ihm und sagt etwas zu Hananias. Und was tut Hananias? Zuerst einmal hat er seine Anfragen, ja, zweifelt daran, ob das so gut ist, was Jesus ihm da sagt. Aber dann tut er etwas, und zwar er gehorcht. Und warum gehorcht er Jesus? Weil er zu einer christlichen Religion gehört oder weil Jesus oder Gott in einer Vision zu ihm geredet hat? Nein. Ich meine, es gibt viele Berichte im Alten und Neuen Testament der christlichen Bibel, da redet Gott und die Menschen hören ihn und sie tun gerade nicht, was er sagt. Also für alle die Insider will ich mal so ein paar Namen hier in den Raum werfen, zum Beispiel der Prophet Jona oder Bileam oder der König Saul. Alle die, das waren Menschen, die an Gott geglaubt haben, sie haben sehr klar die Stimme gehört und sie haben nicht getan, was Gott wollte. Sie haben nicht gehorcht. Warum also gehorcht Hananias? Weil Jesus sein Herr ist. Hananias hatte nicht nur angefangen, an Jesus zu glauben, er war nicht irgendwie christlich geworden, nein, er hatte Jesus zu seinem Herrn gemacht. Ja? So war er ein Christ geworden. Er wurde nach seinem Herrn benannt. Sein Herr war Christus, Jesus Christus. Deswegen wurde Hananias Christ genannt. Ja? Er trug den Namen von seinem Herrn. Deswegen sprechen übrigens auch Christen bis heute diesen Jesus mit Herr Jesus an. Das ist der Grund. Herr Jesus, du bist mein Herr. Du bist Herr. Ich bin dein Diener. Du darfst ab jetzt sagen, wo es lang geht, wie ich leben soll, was ich tun soll, was dir wichtig ist. Der Punkt ist, Christen sind Menschen, deren Herr Jesus ist. Christen sind Menschen, deren Herr Jesus ist. Und das heißt, sie lassen ihre Meinung, ihre Werte, ihre Ethik, ihr ganzes Leben von Jesus bestimmen. Christen leben nach dem Motto, Jesus, zeig du mir, wie ich leben soll, was ich tun soll, was ich sagen soll. Und Christen sagen ja zu dem, was Jesus zu ihnen sagt. Selbst wenn das heißt, den Mann aufzusuchen, der extra nach Damaskus gekommen ist, um die Christen umzubringen oder ins Gefängnis werfen zu lassen. Das Tolle an diesem Beispiel mit Hananias ist, dass er Zweifel hat und sehr offen zu seinem Herrn sagt, pass mal auf, ich glaube, das ist keine gute Idee, ich habe da was gehört. Er durfte seine Ängste zum Ausdruck bringen. Also jemand, der Jesus zu seinem Herrn macht, der wird nicht mundtot gemacht. Ja? Der muss nicht blind gehorsam sein, aber er braucht die Bereitschaft zu gehorchen. Und Hananias glaubt, dass was Jesus ihm sagt, nachdem er erst seine Fragen geäußert hat, dass was Jesus ihm sagt, dass das gut für ihn und für seine Mitmenschen ist. Und deswegen gehorcht er, auch wenn er noch seine Fragen und Zweifel hat und vermutlich mit mulmigem Gefühl in die gerade Straße gegangen ist, wo der Saulus bei einem Judas untergekommen war. Weißt du, im christlichen Glauben geht es nicht darum, irgendwie christlich zu sein. Christliche Gebete zu sprechen, einen christlichen Gottesdienst zu gehen, irgendwelche christlichen Riten zu vollziehen, was weiß ich, Abendmahl, Taufe oder irgendwelche christlichen Lieder zu singen. Nein, der christliche Glaube ist eigentlich ein Vertrag. Ein Vertrag. Die Autoren der Texte im Neuen Testament, die haben das oft Bund genannt oder Bundesschluss. Ja? Ein Vertrag zwischen Menschen und Jesus. Ein Vertrag, der besagt, Jesus rettet mich und ich ergebe mich diesem Jesus. Also in dem Sinne von, ich höre auf zu kämpfen, schon gar nicht kämpfe ich mehr gegen Gott, sondern du hast gewonnen, Jesus, dadurch hast du mich gerettet und jetzt ergebe ich mich dir. Du bist der Herr, ich bin der Diener. Ein Vertrag, der zeigt, Jesus zeigt mir, wie ich leben soll, ich vertraue ihm. Jesus vergibt mir meine Schuld und ich versuche so zu leben, dass ich nicht mehr schuldig werde. Jesus ist mein Herr und ich bin sein Diener. Saulus, also den hat man dann nachher Paulus genannt. Dieser Saulus, der dort in der Bericht vorkommt, hat viele Jahre nach dieser Begegnung mit Hananias einen Brief an die Christen in Rom geschrieben. Und in diesem Brief erklärt Paulus den Zusammenhang sehr, sehr gut in einem Abschnitt. Er schreibt, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Diese Zeilen bringen es ziemlich gut auf den Punkt, was es bedeutet, ein Christ zu sein. dass Jesus der Herr ist, weil Gott barmherzig zu ist, weil Gott uns vergibt, weil Gott uns so annimmt, wie wir sind, sollen wir unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen, weil er ist der Herr. Und das zeigt sich darin, dass unser Leben, was wir tun und sagen, wie ein Opfer für Gott ist. Ja? Das ist mindestens so wertvoll, wie wenn wir hier zusammenkommen und Gottesdienst zusammenfahren in der Church Zone, weil dann ist unser ganzes Leben dieser Gottesdienst. Aber das geht nur, wenn wir andere Maßstäbe haben als die Menschen in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, wenn wir die Maßstäbe haben, die Gott und Jesus setzen. Und dass wir so rausfinden, wie wir leben können. Dass es für uns das Beste ist und für unsere Mitmenschen das Beste ist. Und das ist der Punkt. Dass es für uns das Beste und für unsere Mitmenschen das Beste ist. Ich weiß, es ist ein ziemlich hoher Anspruch und tatsächlich stößt dieser Anspruch von Anfang an auf Widerstand. Also im Römischen Reich, da war der Kaiser der Herr. Julius Caesar, Augustus, Domitian, wie sie alle hießen. Und alle unterstanden dem Kaiser. Deswegen haben die Menschen, die Jesus zu ihrem Herrn gemacht haben, früher oder später Probleme im Römischen Reich bekommen. Weil für sie stand Jesus, der Herr, über dem Kaiser. Und das war damals strafbar. Außer für die Juden im Römischen Reich. Die hatten eine Sonderregelung. Sie durften den jüdischen Gott über den Kaiser stellen, solange sie sich an die römischen Gesetze gehalten haben. Aber auch bei ihnen stießen die ersten Christen auf Widerstand. Denn für die Juden war der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs der Herr. Und jetzt kamen die Christen und haben gesagt, nein, der Sohn Gottes ist der Herr. Und damit haben sie auch sind sie in das Spannungsfeld mit den Juden gekommen. Und so bekamen die Christen von römischer Seite und von jüdischer Seite Widerspruch und wurden angefeindet, weil sie Jesus zu ihrem Herrn gemacht haben. Heute, in der heutigen Zeit, haben wir keine Herren mehr wie damals. In der Demokratie gibt es nicht den einen Herrn, wie im Römischen Reich, so sollte es zumindest sein. Wir sehen da ja auch andere Beispiele. Aber in einer freiheitlichen Demokratie hier in Deutschland geht man davon aus, dass jeder sein eigener Herr, jede seine eigene Herrin ist. Die Dekonstruktion macht uns das sehr deutlich. Du kannst alle althergebrachten Werte zerlegen und sie dann neu für dich selbst, wie du es willst, zusammenbauen. Und bitte, bitte, bitte haben alle zu tolerieren, was auch immer du zu deinen Werten und deiner Weltsicht machst. Das können die abstrusesten Dinge sein, ja, abstrusesten Ansichten, die jemand vertritt. Die heutige Gesellschaft hat das zu tolerieren. Aber wenn jemand Jesus zu seinem Herrn macht, wird es schwierig. Denn dann ist er nicht mehr sein eigener Herr, nicht mehr seine eigene Herrin. Und das ist für Menschen im Jahr 2025 durchaus beängstigend, weil das fühlt sich an, wie als wenn jemand nicht frei wäre, als wenn jemand nicht selber entscheiden könnte, was er tun will. Und das hört sich nicht gut an. Und deswegen endet an der Stelle in unserer Gesellschaft je länger, desto mehr die Toleranz. Oft werden dann in den Medien einzelne Punkte, zum Beispiel an Freikirchen oder den sogenannten Evangelikalen kritisiert. Ja, da wird sowas gesagt wie Freikirchen sind homophob oder Evangelikale sind extrem gegen Abtreibung oder Freikirchen wollen nur dein Geld. Aber wenn man sich diese Dokumentation dann genauer anschaut, dann geht die Kritik tiefer. Die bleibt nicht an dieser Oberfläche, sie geht tiefer. Das eigentliche Problem ist, dass Menschen Jesus zu ihrem Herrn machen. Denn die Werte von Jesus widersprechen immer mehr den Werten der Gesellschaft. Ich hatte es vorher erklärt, dadurch, dass wir uns vom christlichen Glauben immer mehr entfernen, widersprechen die Werte von Jesus den Werten der Gesellschaft. Und dann gibt es Spannungen zwischen dem, der an Jesus glaubt und seinen Werten folgt, und dem, was die Gesellschaft sieht. Und weil Menschen das komplett anders leben. Ja? Aber die Frage, die Christen sich dann trotzdem stellen, ist, wie willst du, Jesus, dass ich in diesem oder jenem Bereich leben soll? Wie soll ich handeln? Was soll ich sagen? Wie soll ich damit umgehen mit dieser Situation? Vor einiger Zeit hatten wir dazu mal eine gute Grafik, die wir hier in der Church Zone hatten. Die hole ich heute nochmal hervor, weil die sehr, sehr schön zeigt, was es bedeutet, dass Jesus unser Herr ist, wenn wir ihn Herr sein lassen. Vermutlich erinnerst du dich, in diesem Quadrat hier, genau in diesem Quadrat, jetzt muss ich eins zurückgehen, schauen wir mal, ob das geht, egal, da ist schon der, versucht, so die Bereiche des Lebens darzustellen. Der erste Bereich, dieser, den wir eben schon gesehen haben, dieser Hammer, genau, symbolisiert die Arbeit. Dann gibt es den Bereich der Beziehung, Partnerschaft, dann Familie, auch ein wichtiger Bereich, Herkunftsfamilie erstmal, wo wir alle herkommen, und dann eben auch die, die eine Familie gegründet haben. Als viertes Umgang mit Zeit, mit Geld, mit unserem Besitz. Dann mein Körper, der Bereich meines Körpers, und zum Schluss noch die Beziehung zu anderen Menschen. Ich denke, das Allermeiste im Leben kann man in eine von diesen sechs Bereichen gut einordnen. Und hier steht in diesem Kreis in der Mitte ein blaues Männchen, was mich oder dich symbolisiert. Ja? Ich bin mein Herr, meine Herren, bin Herr über die Bereiche meines Lebens, über Arbeit, Beziehung, Familie, Geld, Zeit, Besitz, meinen Körper und auch Beziehung zu anderen Menschen. Ich bin der Herr, so leben die allermeisten Menschen heute. Und das schaut erst einmal auch ganz gut aus und verspricht Freiheit, aber viele von uns haben schon erlebt, dass wir damit ganz schnell mit unserem Latein am Ende sind, ja? Dass wir falsche Entscheidungen in diesen Bereichen treffen und plötzlich da sitzen und verzweifelt sind und überhaupt nicht mehr weiter wissen, wie es weitergehen soll. Aber bei einem Mensch, der Jesus zu seinem Herrn gemacht hat, ist das anders. Da sitzt mit mir zusammen oder steht mit mir zusammen Jesus im Zentrum. Und ich sitze zu Füßen von Jesus, das symbolisiert, ich lerne von ihm, wie ich am besten in diesen verschiedenen Lebensbereichen leben und Entscheidungen treffen soll. Dann ist Jesus der Herr über meine Arbeit, über meine Ehe und Partnerschaft, über meine Familie, über meinen Besitz, mein Geld, meine Zeit. Er ist Herr über meinen Körper, auch über meine Beziehung zu anderen Menschen. Und wenn Jesus mein Herr ist, wenn ich ihn zum Herrn gemacht habe, dann gehorche ich diesem Jesus, wenn er etwas sagt, so wie der Hananias. Auch wenn es unbequem ist. Auch dann, wenn die Menschen um uns herum es belächeln oder vielleicht spotten darüber oder es falsch oder verrückt finden. Und genau da gibt es Spannungen zwischen unserer Kultur auf der einen Seite und dem Glauben auf der anderen Seite. Dem Glauben an Jesus. Und die zeigen sich dann zum Beispiel in einzelnen ethischen Fragen. Ja? Aber die große Spannung an sich ist, dass Jesus das Sagen über diese Bereiche des Lebens hat. Und da wird das Thema dann persönlich. Weil die Frage ist letztendlich, ist Jesus dein Herr? Ist Jesus dein Herr? Darf Jesus in diese Bereiche deines Lebens hineinsprechen? Darf er dir sagen, wie er sich das Leben gedacht hat und gehorchst du ihm? Nehmen wir einfach nochmal diese einzelnen Punkte, ja? Arbeit. Nimmst du Jesus auf der Arbeit auch als Herrn? Also er wird dir sagen, wie du respektvoll mit deinem Chef und mit deinen Kollegen umgehen kannst, mit deiner Kollegin, mit deinen Kolleginnen. Ja, er wird dir helfen, die Wahrheit zu sagen. Und du wirst auf der Arbeit das Allerbeste geben und Allerbeste tun, weil alles, was du tust, tust du nicht nur für deinen Chef, sondern tust du für Jesus. Weil Jesus ist dein Herr. Jetzt müsste es eigentlich weitergehen. Schauen wir nochmal. Irgendwie funktioniert das heute nicht. Immer wieder Neues, Spannendes hier. Egal, ich gehe die rum, das sollte jetzt eigentlich gehighlightet werden, aber genau. Oder nehmen wir das nächste, die Ehe, ja? Hörst du auf ihn, wenn es schwierig wird, dass er dir sagt, nimm Hilfe in Anspruch, geh zur Beratung? Ich meine, es ist ja oft so, dass gerade Partnerschaften, in Ehen und Partnerschaften das so ist, dass man dann wartet, wenn es schwierig wird, bis der andere auch bereit ist, zu einer Beratung zu gehen. Aber oft ist es dann zu spät. Viel wichtiger wäre, wenn du merkst, es ist echt schwierig, würde ich dir absolut raten zu sagen, und wenn mein Partner nicht gehen will, gehe ich selber zur Beratung und ich garantiere dir, das ist wahrscheinlich der Schritt, wenn es wirklich schwierig wird, dass deine Ehe rettet. Auch wenn du erstmal alleine zur Beratung gehst. Oder sitzt Jesus als Herr mit dir am Tisch, wenn du abends mit deiner Familie zu Abend isst? Darf der Jesus reinreden in deine Kindererziehung? Was machst du, wenn Jesus zu dir sagt, entschuldige dich bei deinem Sohn, bei deiner Tochter, weil das war unfair, wie du gerade mit ihm umgegangen bist. Oder deine Zeit, dein Geld, dein Besitz, darf Jesus dir sagen, wie du deine Zeit einteilen sollst? Darf Jesus dir sagen, dass du mit deinem Geld Menschen in Not unterstützt, deine Kirche unterstützt oder auch andere gute Projekte unterstützt? Oder wie ist es mit deinem Körper? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich eigentlich fast der schwierigste Bereich, dass ich da Jesus Herr sein lasse. Fitness, gesundes Essen, genügend Schlaf. Aber die Frage ist, darf Jesus der Herr Ansagen machen und dir sagen, dass du dich dort verändern sollst? Und die Beziehung zu anderen Menschen, zu Freunden, Nachbarn, Kumpels, darf Jesus seine Meinung dazu haben, dass er vielleicht sagt, pass auf, dieser Mensch, ich glaube, der tut dir nicht gut, distanziert sich von ihm. Hörst du das oder willst du das nicht hören? Aber die Frage ist natürlich, wie hört man die Stimme von Jesus in all diesen Bereichen? Hat man da so eine Vision wie Hananias? Hört man da so eine Stimme aus dem Off? Oder träumt man, wie Gott zu einem redet? Und tatsächlich gibt es das heute auch noch. Ja? Das habe ich übrigens auch selber schon erlebt, vor etlichen Jahren, als ich noch Jugendpastor war. Da bin ich morgens aufgewacht und habe die Stimme gehört, die mir gesagt, wirklich, also es war, ich kann nicht genau sagen, war das jetzt akustisch zu hören. Es war eine Stimme da, die mir gesagt hat, Klaus, geh zu dem und dem Jugendlichen, da kam auch ein Name, ja, und rede mit ihm, mit ihr und mit dieser Person. Und das habe ich dann auch gemacht in den nächsten 2 Wochen. Und heute, 20 Jahre später, sehe ich das Leben von diesem Menschen, heute natürlich kein Jugendlicher mehr, wo ich sage, wow, vermutlich ist das nur so gut ausgegangen oder wahrscheinlich hatte ich mit einen Teil dran, weil ich Jesus gehorcht habe. Aber ganz, ganz wichtig, ich habe das in den 55 Jahren meines Lebens vielleicht 2 oder 3 Mal erlebt. Ja. Normalerweise redet Gott anders, redet Jesus anders. Ja. Gott redet sehr oft zu uns, wenn wir Texte in der Bibel lesen. Weil, warum auch immer, nutzt Jesus dieses Buch und redet dadurch. Seit 2000 Jahren. Deswegen haben Christen dieses Buch sehr, sehr schnell das Wort Gottes genannt. Weil sie gemerkt haben, ich schlage das auf, ich lese und boah, das spricht mich persönlich an. Ist ja krass, woher kennt er meine Situation? Deswegen nennt man die Bibel das Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig, oft in der Bibel zu lesen. Und durch Texte in der Bibel redet Gott, wenn wir alleine lesen, aber nicht nur dann. Er redet auch, wenn wir mit anderen in der Gemeinschaft lesen und darüber reden. Deswegen gibt es im Projekt X diese Homezones, diese kleinen Gruppen, wo wir miteinander im kleinen Kreis im Wort Gottes in der Bibel lesen, um zu hören miteinander. Und das ist gut mit dieser Gemeinschaft, weil die Gemeinschaft ist oft ein Korrektiv, ja, wenn wir Menschen Texte in der Bibel lesen, weil oft, wenn wir es alleine lesen, tendieren wir ja darauf zu, immer nur das zu lesen, was wir lesen wollen. Also es ist eigentlich mit allen Texten bei uns Menschen, ja. Und die Gemeinschaft kann mir helfen als Korrektiv. Es ist übrigens so, die meisten Sekten sind dadurch entstanden, dass Menschen alleine in der Bibel gelesen haben, Texte einseitig extrem ausgelegt haben, sich dann radikalisiert haben. Aber die Gemeinschaft von Christen hätte ihnen geholfen, dass das nicht passiert wäre. Das ist übrigens der Grund, warum in den allermeisten Sekten es einen Oberguru gibt und der hat den Anspruch, das richtige Verständnis von der Bibel zu haben, ja. Und deswegen gibt es auch keine Gemeinschaft, die ihm da reinsprechen kann, weil die könnte ihn ja quasi gefährlich werden. Und damit sowas nicht passiert, brauchen wir die Gemeinschaft von anderen Christen, dass wir zusammen auf Jesus, den Herrn, hören und rausspüren, was will er uns denn sagen. Und manchmal kann das sehr persönlich jemand dann in dieser Gruppe hören, oh, das ist für mich heute wichtig. Manchmal ist das, was wir als Gruppe hören. Aber ich will an der Stelle auch ehrlich sein, denn auch wenn Christen in der Gemeinschaft versuchen rauszuhören, was Jesus sagt, durch das, was in der Bibel steht, hören wir manchmal unterschiedliche Dinge. Da kann es sein, dass der eine Christ etwas anderes hört wie ein anderer. Ja? Und deswegen haben wir manchmal auch unterschiedliche Meinungen, manchmal auch unterschiedliche Werte. Deswegen gibt es verschiedene Kirchen. Aber solange wir sagen, Jesus ist der Herr, dann können wir auch diese unterschiedlichen Meinungen stehen lassen und uns immer wieder mal hinsetzen und sagen, jetzt schauen wir nochmal, vielleicht finden wir doch zum selben Verständnis. Aber wenn einer an bestimmten Stellen sagt, oh, da ist Jesus außen vor, ja. Also wenn bestimmte Bereiche gibt, wo man sagt, also ich bin Christ, aber über mein Geld, da entscheide ich selber. Oder wenn es um Sexualität geht, da will ich nicht auf Gott hören. Oder wie ich meinen Nachbarn behandle, das geht Jesus überhaupt nichts an. Dann setze ich Jesus als Herrn ab. Dann setze ich ihn ab in diesen Bereichen. Und dann mache ich mich selber zum Herrn. Und wenn ich das tue, das kann ich tun, natürlich kann ich das tun, dann bin ich im eigentlichen Sinne gar kein Christ mehr. Denn ein Christ ist ein Mensch, der durch Christus den Herrn benannt ist. Wir tragen den Namen von Jesus Christus. Er ist unser Herr. Aber es ist so, wenn jemand Jesus zu seinem Herrn macht, dann wird es Spannungen zur Kultur geben, in der wir leben. Und an manchen Stellen kracht es dann auch richtig gehörig. Und die Frage ist, ob wir bereit sind, diese Spannung auszuhalten. Auch wenn der Druck und wenn Gegenwind stärker werden. Und wie gesagt, wird das Thema an der Stelle ganz persönlich, denn die Frage ist nicht, ob Jesus irgendwie der Herr ist, irgendwie so groß und ein bisschen über allem steht, sondern die Frage ist ganz, ganz persönlich. Ist Jesus dein Herr? Ist Jesus mein Herr? Darf er als Jesus, als Herr bestimmen, wo es lang geht? In diesen Bereichen des Lebens, darf er mich korrigieren? Darf er hineinreden? Darf er seinen Willen sagen, auch wenn der Wille der Meinung der Gesellschaft widerspricht? Und ich weiß, diese Spannung ist unangenehm, aber der Glaube an Jesus ist schon immer in dieser Spannung gestanden. Wo Menschen Jesus zum Herrn gemacht haben, sind schon immer sie komisch angeschaut worden, ausgelacht worden, unter Druck gesetzt worden, ausgegrenzt worden, unterdrückt worden und verfolgt. Und Jesus hat das auch vorhergesagt. Jesus hat mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Es ist gegen meinen Namen, den Herrn, gerichtet. Es ist also normal, dass wir die Spannung spüren. Und deswegen will ich jeden, ich möchte dich ermutigen, ja, halte die Spannung aus. Lass Jesus dein Herrn sein über alle Bereiche deines Lebens. Folg seinem Beispiel. Es gibt nichts Besseres, was du tun kannst. Ich meine, die ganze Bibel ist voller guter Ratschläge für unser Leben, für diese Bereiche des Lebens. Und dadurch redet Jesus durch diese Texte zu mir, zu dir, damit wir bestmöglich leben können. Ja? Nicht, dass wir so leben wie alle anderen, sondern dass wir bestmöglich leben. Dass es für uns gut ist und für unsere Mitmenschen auch. Das ist ja oft das Problem, dass wir ganz egoistisch leben und dann ist es für uns gut, aber für den anderen nicht. Gott möchte, dass es für alle gut ist. Und deswegen lohnt es sich, diese Spannung auszuhalten. Deswegen sei dabei und lass dich nicht irritieren. Glaube an Jesus geschieht immer in diesem Spannungsfeld, weil Jesus der Herr ist und weil Jesus sagt, wo es lang geht. Und ich weiß, dass das schwierig ist und deswegen bete ich jetzt, dass Jesus uns hilft da drin, gerade wenn die Spannungen kommen, gerade dann, wenn andere komisch gucken, gerade dann, wenn Leute uns kritisieren und sagen, oh, das ist aber gefährlich, was ihr tut. Nein, das ist das Beste und das können wir vorleben. Und das sagt Jesus auch, dass die Menschen an unseren guten Taten erkennen, dass da ein Gott ist, der es gut mit uns meint. Und dafür bete ich jetzt. Jesus, du weißt, dass es nicht einfach ist, in einer Spannung zu leben, wo andere, warum auch immer, zu dem Ergebnis kommen, dass wir komisch sind, dass es nicht in Ordnung ist, dass wir, was weiß ich, in verschiedenen ethnischen Bereichen falsch liegen. Möchte ich darum bitten, dass wir den Mut haben, trotzdem immer wieder danach zu fragen, Jesus, wie sollen wir leben? Und das ist nicht einfach. Wir müssen das als Gemeinschaft rausfinden. Gerade bei ganz konkreten Themen, ethischen Fragen, Werten, die heute die Gesellschaft vielleicht ganz anders sieht. Ich bitte dich, dass du uns die Weisheit gibst, besonnen zu sein, so wie wir es in der letzten Church schon gehört haben, aber dass wir auch als Gemeinschaft den Mut haben, die Spannung auszuhalten und anders zu leben wie die Menschen um uns herum. Weil es geht darum, dass wir leben, wie du das Leben erfunden hast, dass es gut ist für uns und für alle und dass es gesund ist und dass es nicht vor die Wand gefahren wird. Hilf uns dabei, gib uns den Mut, gib jedem den Mut und lass uns spüren, dass du dabei bist, der Herr. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen. Oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.